Herzlich willkommen zur ersten Livestream-Predigt der FEG Thayingen. Der Grund ist der Coronavirus, der uns in seiner Schnelligkeit alle überrascht hat. Und zuerst möchte ich herzlich Danke sagen denen, die schnell reagiert haben im technischen Bereich, dem Nils, Michi und dem Lukas, die das Livestream-Studio eingerichtet haben und schauen, dass es technisch möglichst gut funktioniert. Wer hätte das gedacht, dass unsere Predigtreihe im Moment so aktuell ist? Als wir vor wenigen Wochen diese Predigtreihe im Internet auf unserer Homepage angekündigt haben, haben wir unter anderem da hineingeschrieben: neuartige Superkeime, die uns bedrohen, wo führt das alles hin? Das letzte Buch der Bibel bietet uns Einblicke in Jenseitiges und Zukünftiges. Es redet von den letzten Dingen. Wir hätten nie gedacht, wie aktuell das im Moment ist. Oder vor einem Monat haben wir uns in der Predigtreihe beschäftigt mit der Öffnung des vierten Siegels in Kapitel 6. Und darin wird beschrieben, da ist die Rede von tödlichen Krankheiten, die ganze Welt in Atem hält. Wer hätte gedacht, wie aktuell das heute ist? Obwohl ich glaube, dass wir noch nicht da drin sind in der Apokalypse im engeren Sinne. Aber ich befürchte, wenn wir dann da drin sind oder wenn die Menschheit darin ist, dann wird es noch ein bisschen heftiger sein, als es jetzt mit diesem Coronavirus der Fall ist. Wir wünschen euch allen, das ganze Technikteam und auch ich als Pastor, wünschen alle euch allen für diese Corona-Situation, die uns ja alle irgendwo betrifft, viel Kraft. Vor allem auch den Eltern, da die Kinder jetzt zu Hause bleiben, eine große Herausforderung, viel Kraft. Im Besonderen auch für die älteren Leute, die jetzt noch mehr Isolation erleben, auch euch viel Kraft und uns allen innere Ruhe und Gelassenheit. Vielleicht wird diese Zeit für uns auch zu einer Segenszeit. Ich habe gestern in einem WhatsApp-Account dieses Plakat entdeckt, abgeändert vom BAG. Ihr seht, es ist ein frommes Plakat und das wünsche ich uns allen. Da heißt es, wie wir uns schützen: freue dich alle Zeit, betet ohne Unterlass, saget in allem Dank. Das wünsche ich euch allen in dieser speziellen Situation. Heute wollen wir jetzt ungeachtet vom Corona, wir hören jetzt ja so viel und wir haben jetzt zum Teil auch ein bisschen satt, deshalb wollen wir jetzt ungeachtet der Situation einfach den nächsten Text in unserer Predigtreihe zu uns reden lassen. Die Offenbarung ist ja nicht zu lesen wie ein Fahrplan, so chronologisch. Man sagt, wie ein Zug, der da fährt, zuerst hält er an dieser Station und dann fährt er weiter und hält er dann an der nächsten Station und dann wieder an der nächsten Station, bis er dann irgendwann mal am Zielbahnhof einkommt. So ist es nicht beim Lesen der Offenbarung. Man kann die nicht chronologisch lesen. Und das gilt im Besonderen für den Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Von der Chronologie her wären wir jetzt heute hier angekommen. Wir haben uns mit den ersten sechs Siegeln beschäftigt, die geöffnet wurden. Und jetzt käme eigentlich das siebente Siegel dran. Aber unser Text macht jetzt in der Chronologie, wie er aufgeschrieben ist, einen riesigen Sprung, zeitlichen Sprung. Und zwar, er kommt an in der neuen Welt Gottes. Also unser Text überspringt die ganze restliche Endzeit und kommt an in der neuen Welt Gottes. Mir kommt der Johannes vor wie ein Kameramann, der seine Kamera jetzt abbricht und sie da in der neuen Welt Gottes neu aufbaut. Wir bekommen heute jetzt eine Vorschau, könnten wir sagen, was nach dieser ganzen Endzeit geschehen wird. Nach diesem Text, chronologisch gesehen, geht es dann weiter mit der Öffnung des siebten Siegels. Und daraus fließen ja diese Posaunengerichte und dann weiter geht es mit diesen Schalengerichten. Aber jetzt der Text von heute, der hier stattfindet, Offenbarung 7, 9 bis 17. unter dem Titel Aufmarsch vor Gottes Thron. Ich lese jetzt diesen Text. Offenbarung 7, ab Vers 9. Da heißt es, da sagt Johannes, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schlossen sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre, Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sagest du mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagte er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen, und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt, und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. So wird uns diese unzählbare Schar von Christen beschrieben, die jetzt am Ziel angekommen sind, an der neuen Welt Gottes. Und einige von uns erinnern sich vielleicht noch, vor 2 Wochen haben wir uns ja mit dem ersten Teil vom Kapitel 7 beschäftigt. Und da war auch von einer großen Menge, von einer großen Schar von Christen die Rede. Diese wird dort im Kapitel 7 im ersten Teil mit 144.000 beziffert. Diese 140.000, wie es dort steht, die aus allen Stämmen Israels kommen. Das heißt, es sind Christen aus den Juden oder messianische Juden. Und in diesem ersten Teil von Kapitel 7 haben wir gesehen, wie diese Christen aus den Juden für das letzte Wegstück versiegelt werden an ihren Stirnen, dass sie da gewissermaßen ein besonderes Schutzzeichen bekommen. Oder mit anderen Worten, Gott hat sich verpflichtet, diese Christen aus den Juden bewahrend und beschützend durch all die noch kommenden apokalyptischen Stürme hindurchzuführen. Vor allem auch noch durch diese letzten großen Auseinandersetzungen zwischen Gott und dem Reich der Finsternis. Aber die Frage ist jetzt, ja, wo sind jetzt diese 144.000 Christen aus den Juden? Es ist ganz einfach. Diese 144.000 Judenchristen, die sind in dieser unzählbaren Schar drin, von denen wir heute in unserem Text jetzt gelesen haben, die eben aus allen Sprachen und aus allen Kulturen kommen, auch aus der jüdischen Kultur. Die sind jetzt da drin, die sind jetzt gemeinsam zusammen am Ziel angekommen. Und es gibt hier jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Interessant, im Kapitel 14 wird ja noch einmal diese Zahl erwähnt, 144.000. Und dort steht nicht, dass sie aus Israel kommen, sondern dort heißt es, sie sind auch von der Erde erwählt. Das heißt also, schon in Kapitel 14 fließt diese Linie zusammen zwischen Christen aus den Juden und Christen aus den Heiden. Da ist kein Unterschied mehr. Und interessant ist auch, in Kapitel 14 heißt es dann auch von diesen weiteren 144.000, wahrscheinlich eine symbolische Zahl, heißt es, dass sie alle dieses Siegel Gottes an den Stirnen tragen. Und es ist sogar beschrieben, wie dieses Siegel aussieht oder was es beinhaltet. Kapitel 14, dort heißt es, sie tragen den Namen des Vaters an ihrer Stirn und den Namen des Erlösers Jesus Christus. Und auch hier im Text von heute, ich sage es noch einmal, gibt es keinen Unterschied mehr. Diese 144 aus den Juden, die Christen, die sind hier drin in dieser unzählbar großen Schar, die hier die Rede ist. Und alle tragen dieses Siegel, dieses unsichtbare Siegel an ihren Stirnen. Und so komme ich zum ersten Hauptpunkt von unserer Predigt heute Morgen. Alle Christen brauchen dieses Siegel Gottes. Oder anders ausgedrückt, wir alle brauchen den Schutz Gottes, das Durchtragen Gottes, die Bewahrung Gottes, um letztendlich am Ziel anzukommen. Und zwar egal, ob wir jetzt da noch in diese speziell definierte Trübsalzeit hineinkommen oder nur zum Teil hineinkommen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist das etwas, was mich immer wieder neu fasziniert an der Offenbarung. Wir finden nämlich in der Offenbarung immer wieder tief seelsorgerliche Danken Gottes für die Gegenwart. Ich sage es noch einmal, wir alle Christen brauchen dieses Siegel Gottes, die Kraft Gottes, den Schutz Gottes, die Bewahrung Gottes, um am Ziel anzukommen. Ja, noch mehr. Wir erhalten diese Bewahrung und diesen Schutz schon jetzt. Wir können dieses Siegel oder die Auswirkungen davon schon jetzt erleben. Wir dürfen das schon jetzt genießen. Ich möchte euch das zeigen mit einer weiteren Bibelstelle aus dem Neuen Testament, die das beschreibt. 2. Timotheus 2, Vers 19. Dort heißt es, und das gilt für alle Christen, da heißt es, Gottes Siegel trägt die Aufschrift, diese unsichtbare Aufschrift, jetzt schon. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Das heißt, Gott sorgt für seine Leute. Gott beschützt seine Leute. Ich habe es bei der letzten Predigt schon erwähnt und ich sage es gerne noch einmal. Und wenn Gott uns Menschen, uns Christen durch besondere Situationen führt, und das tut er, er erspart uns das Schwere oft nicht. Und wenn er das tut, uns durch besondere, wie auch schwere Situationen führt, dann schenkt er auch immer besondere Portionen an Tragkraft und am Schutz Gottes. Das ist ein Fakt. Das können wir erleben, dieses Siegel Gottes schon jetzt. Aber jetzt kommen wir zur Frage, wie kann ich dann das ganz praktisch erleben? Den Schutz Gottes, die Bewahrung Gottes, die Kraft Gottes, auch gegenüber dem Bösen. Wir können die Wirksamkeit dieses Versiegeltseins vielleicht mit der Funktion eines Schirmes vergleichen. Einige von euch kennen Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg auf mein Gott, auf den ich hoffe. Übrigens lest das auch einmal im Zusammenhang, den ganzen Psalm in Bezug auf die momentane Corona-Krise. Also noch einmal, wir können die Wirksamkeit dieses Versiegeltseins mit der Funktion eines Schirmes vergleichen. Zum Schutz unter einem Schirm, wo ich jetzt gerade stehe, gibt es natürlich auch Alternativen. Ich habe da eine weitere mitgebracht. Diese Spargeln sind Asperges-Spargeln. Die sind auch geschützt, wie ich unter diesem Schirm. Und doch gibt es, was den Schutz betrifft von diesen Spargeln und mir, extra Spargeln gekauft, die sind auch schlank wie ich, ein bisschen kleiner. Zwischen den Spargeln und mir gibt es einen Unterschied in Bezug auf den Schutz. Diese Spargeln, was ist der Unterschied? Die erleben einen geschlossenen Schutz. Sie sind gewissermaßen zwanghaft geschützt in diesem Glas und mit diesem Deckel. Die können gar nicht raus. Und ich unter diesem Schirm, ich genieße freiwilligen Schutz. Ich kann mich auch entfernen unter dem Schirm, unter diesem Schutz, wenn ich will. Und genauso funktioniert auch der Schutz Gottes. Es ist ein freiwilliger Schutz. Aber wie kann ich den ganz praktisch erleben? Das ist die Frage. Wenn ich unter dem Schirm bin, es ist ja ganz einfach. Am besten ist es, wenn ich ganz nahe mich zum Stecken des Schirms halte. Wenn ich mich ganz möglichst nahe beim Stecken bleibe. Und deshalb sagt Jesus mehr als an einer Stelle, das ist eigentlich das Zentrum des Neuen Testamentes, das habe ich schon oft darüber gepredigt und ich werde es auch noch weiterhin tun. Johannes 14 oder Johannes 6 sagt Jesus, bleibt in mir. Das heißt, bleibt ganz nah beim Stecken des Schutzes Gottes. Bleibt in Christus. Das ist eine neutestamentliche Kernaussage. Möglichst nah beim Stecken zu bleiben. Und es ist eigentlich auch ganz einfach, ganz nah beim Stecken zu bleiben. Wir haben es hier. Das heißt, klammere dich an mir, halte an mir fest, bleibe nah beim Stecken. Vertrau ganz auf das, was ich für dich getan habe, am Kreuz. Lebe ganz eng mit mir. Stütz dich mit deinem ganzen Leben auf mich und lass mich einfach nie los. So können wir den Schutz des Schirmes Gottes erleben. Aber dieser Vers, der hat auch noch einen zweiten Teil. Gottes Siegel trägt die Aufschrift, erster Teil, der Herr kennt die Seinen, der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und jetzt kommt der zweite Teil und der gehört eben auch dazu. Wer sich zum Herrn bekennt, der trenne sich von allem, was Unrecht ist. Da bekommen wir eine weitere Antwort, wie ich diesen Schutz Gottes, diese Bewahrung Gottes unter dem Schirm erleben kann. Ganz einfach, indem ich nicht weglaufe unter diesem Schirm. Weglaufen unter dem Schirm und Schutz Gottes würde bedeuten, wenn ich wieder bewusst eine Sünde in meinem Leben einnisten lasse. Wenn ich bewusst wieder gewisse Sünden in meinem Leben toleriere. Dann verlasse ich den Schutz Gottes, dann stehe ich nicht mehr unter dem ganzen Schutz Gottes, dann ist nur noch mein Arm vielleicht geschützt. Dann gebe ich dem Satan wieder ein gewisses Einfallstor in mein Leben. Wenn ich die Türe wieder aufmache für gewisse Dinge, ich sage es ganz bewusst, für Sünde und erlaube sie in meinem Leben einzunisten. Ich meine hier nicht, wenn wir mal in eine Sünde fallen, vielleicht einmal ausflippen oder so, sondern bewusst in meinem Leben irgendwo im Hinterkämmerchen wieder etwas toleriere. Die Klassiker zum Beispiel, negativen Klassiker sind, wenn ich wieder Stolz in meinem Leben bewusst pflege. Oder noch mehr Klassik ist, wenn ich Groll in meinem Leben wieder einnisten lasse. Unversöhnlichkeit. Damit gehe ich weg vom Schutz Gottes. Damit gebe ich Satan wieder ein Einfallstor in meinem Leben. Und er hat ein gewisses Anrecht wieder. Er kann mich wieder binden, auch als erlöster Christ. Und deshalb ganz wichtig, erstens, ganz nah beim Stecken zu bleiben, bei Jesus zu bleiben, dass ich diesen Schutz voll genießen kann. Und zweitens, dass ich eben nicht weglaufe unter diesem Schirm Gottes. Und das ist kein Automatismus. mache nochmals ein Beispiel. An unseren Ehevorbereitungsseminaren sagen wir jeweils den Paaren, die heiraten wollen, wenn ihr heiratet, gilt dieses Motto: Mach die Hintertüre zu in Bezug auf alle anderen Partner. Kein geheimes Adressbuch mehr. Denn es ist eine Ehe so wie in einem Haus im Winter. Es ist schön möbliert, es ist schön geheizt. Aber wenn wir irgendwo nach draußen noch eine Hintertüre offen lassen, was passiert? Es zieht immer irgendwo. Es wird nie richtig warm im Haus. Und so ist es auch in der Beziehung zu Jesus. Wenn ich bewusst wieder Groll und Unversöhnlichkeit toleriere, dann verlasse ich den Schirm Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, möglichst nah beim Stecken zu bleiben. Dann erlebe ich Schutz auf allen Seiten. Ich erlebe Schutz von dieser Seite. Ich erlebe Schutz von rechts gegen alle Angriffe. Ich erlebe Schutz von oben, von hinten und auch von vorne. Aber jetzt zurück zu diesen unzählbaren Menge von Christen, die am Ziel angekommen sind, die eben jetzt auch unter dem Schutz Gottes, unter dem Siegel Gottes geblieben sind. Und sie stehen jetzt vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Wir haben gehört und gelesen, sie sind eingekleidet in weiße Gewänder. Sie haben Palmzweige in ihren Händen, Zeichen des Sieges. Und jetzt heißt es im Vers 10 weiter: Sie riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und das Heil kommt von dem Lamm. Von dem Lamm. Achtet euch einmal. Diese unzählbare Schar von Christen, die sagen nicht: Ach, wir haben jetzt eine schwere Zeit hinter uns. Wir hören auch keinen Ton von Selbstruhm. Sie sagen auch nicht: Wir haben es geschafft, wie die Fußballer nach einem Fußballspiel. Wir sind es, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt so viel Schweres durchgestanden, aber wir haben es geschafft. Nein, es tönt wie aus einem Munde von dieser unzählbaren Schar so ein triumphierender Siegesruf. Sie sagen: Dass wir hier sind, das verdanken wir allein unserem Gott. Und das verdanken wir allein dem Lamm Gottes, das für uns geschlachtet ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben bei Jesus bleiben. Nah beim Stecken bleiben vom Schirm Gottes. Weil wir das nicht selber schaffen, am Ziel anzukommen. Ich lese dazu nochmals ab Vers 14 aus unserem Text, wo es heißt: Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron. Wenn ich manchmal an einem Bett sitze von Menschen, die ihr letztes Wegstück noch vor sich haben, die kurz vor dem Sterben sind, dann mache ich das meistens ähnlich. Ich frage zum Beispiel diese Leute immer wieder: Bist du bereit zum Sterben? Bist du bereit, schon bald Gott zu begegnen? Und dann höre ich vielleicht ein schwaches Ja. Und dann frage ich nach: Ja, warum bist du denn bereit, Gott zu begegnen? Weil du keinen Fehler gemacht hast? Oder weil du gut gelebt hast? Oder weil du schwere Zeiten gut durchgestanden hast? Das ist noch interessant, was man da für Antworten bekommt. Und gerne nenne ich dann ein Kinderlied, das ich gelernt habe, als ich Kind war. Ein ganz einfaches Kinderlied, das heißt: Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet, darum. Mag mich noch erinnern, war für mich sehr eindrücklich, als mein Vater vor dem im Sterben lag. Ich habe ihn besucht. Ein Mann, der jahrzehntelang Christ war. Und plötzlich sagte er zu mir: Ich weiß nicht, ob es reicht, mir für den Himmel. Ich sehe das noch heute, seine Augen voller Angst. Besonderer Moment, wenn es beim eigenen Vater erlebt, seelsorgerliches Gespräch. Ich weiß nicht, ob es mir reicht für den Himmel, diese Verzweiflung in den Augen, ich sehe die heute noch. dann habe ich zu ihm gesagt, Vati, warum kommst du in den Himmel und warum nicht? Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Nicht, weil wir gut gelebt haben, nicht, weil wir keine Fehler gemacht haben. Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum! Und deshalb singt diese unzählbare Schar auch dieses Lied. Einfach anders. Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm, das für uns gestorben ist. Und das ist auch der Grund, warum wir einmal sicher am Ziel ankommen werden. Jetzt in unserem Text wird auch noch die Frage beantwortet, was machen eigentlich die Erlösten im Himmel? Da mögt ihr überhaupt noch zusehen oder zuhören. Jetzt zu Hause ist es ja ganz einfach, im Gegensatz zum Gottesdienst. Ihr könnt einfach ausschalten oder abschalten. Ihr könnt auch später wieder einschalten. Es bleibt auf der Homepage und noch fertig hören. Oder könnt jetzt ein bisschen Pommeschips oder das Frühstück zu euch zu nehmen und weiterhören, wie ihr wollt. Ich fahre jetzt einfach weiter. Mit der Frage, die uns beantwortet wird in unserem Text, was machen die Erlösten eigentlich im Himmel? Ist es so ein Zustand wie in einem Schlaraffenland? So habe ich mir das früher immer ausgedacht. Da hängt alle Köstlichkeiten da auf den Bäumen. Leider habe ich kein Cordon Bleu gesehen, das ist mein Lieblingsfleisch. Ausschlafen, chillen, ewig chillen, nichts tun. Es gibt zwei Hauptbeschäftigungen, was die Erlösten im Himmel tun. Die werden uns in diesem Text erwähnt und gesagt. Ich lese beide. Im Vers 15 heißt es von den Erlösten im Himmel, was sie tun werden. Es heißt, die Erlösten dienen Gott Tag und Nacht. Wow! Sie dienen Gott Tag und Nacht. Überlegt einmal, ist das nicht ein Stress? Die haben ja nie frei im Himmel. Die haben ja nie eine Pause. Also eine Pause muss man doch irgendwann einmal machen. Hier wird uns gesagt, im Himmel wird es keine 42-Stunden-Woche mehr geben. Und auch nicht 4 Wochen Ferien oder für die Älteren gibt es ja bis 8 Wochen Ferien. Das wird alles abgeschafft im Himmel. Die Erlösten werden Gott dienen Tag und Nacht. Ja, ist das nicht ein Stress? Vom Griechischen her heißt dieses Dienen, sie werden Tag und Nacht Gott zur Verfügung stehen. Und in der neuen Welt Gottes wird es also unzählige Aufgaben, unzählige Dienste und Arbeiten geben. Und das Herrliche dabei ist, wir werden nie müde werden dabei. Es wird nie Rückenschmerzen geben, weil da unsere Knochen abgewetzt oder abgescheppert sind. Wir werden nie schwitzen, werden keine Angst mehr haben von irgendeinem Virus. Es wird keine gereizten Nerven geben beim Gott dienen Tag und Nacht. Es wird ganz einfach herrlich sein. Ich stelle mir das immer so vor, wenn wieder ein neuer Auftrag von Gott kommt zum Dienen, dann werden wir sagen, yeah, das machen wir gerne. Also die erste Hauptbeschäftigung, was die Erlösten tun, eine Ewigkeit lang im Himmel, ist Gott dienen Tag und Nacht. Und das Zweite, was uns gesagt wird, das kann man zusammenfassen, auch in einem Wort, es bedeutet genießen. Er genießt eine ganze bunte Palette an Herrlichkeit Gottes, an Wohltaten Gottes, an wunderschönen Dingen, an Wellness Gottes, können wir das heute auch sagen. Ich lese euch das noch einmal vor. Wir haben heute ja Zeit. Vers 15, ab Vers 15 den Schluss, da heißt es, er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Der definitive Schirm Gottes. Weder Hunger noch Durst wird es jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabrennen. Sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen Wasser des Lebens quillt. Und Gott wird alle Tränen abwischen. Alle Tränen. Interessant, alle diese Formulierungen, die wir jetzt gehört und gelesen haben, die stammen aus dem Alten Testament. Hier wird uns nichts Neues gesagt. Und das Alte Testament ist uns auch eine Hilfe, was all diese Bilder bedeuten können. Wir haben gehört und gelesen, es wird keinen Durst und keinen Hunger mehr geben. Das heißt, alle unsere Bedürfnisse werden vollkommen gestillt werden. Das erleben wir hier nie, auch als Christen nicht. Wir spüren immer irgendwo noch ein Manko. Auch unser Liebestank ist auf dieser Erde, kann nie ganz bis an den Rand gefüllt sein. Aber dort werden wir das in vollkommener Weise erleben. Alle Bedürfnisse gestillt. Es wird auch keine stechende Sonne mehr uns quälen. Was bedeutet das? Jesaja 49 ab Vers 10 gibt uns Antwort, was das bedeutet, dieses Bild. Und daraus sehen wir dort, alle Unterdrückung wird vorbei sein. Aller Missbrauch unter den Menschen wird vorbei sein. Aller Terror unter den Menschen wird vorbei sein. Und Jesus wird der Hirte sein. Und die Erlösten werden seine Gegenwart immer vor Augen haben. Deshalb wird es im Himmel auch keine Sonne geben mehr, keine Nacht mehr geben. Jesus wird unser Hirte sein. Und wir dürfen von ihm jederzeit tiefste Geborgenheit erleben. Er wird uns aufs Beste versorgen. Er wird uns, wie wir gehört haben, er führt die Erlösten zu unaufhörlich sprudelnden Quellen. Und diese Geborgenheit, dieses Versorgen dürfen wir dann genießen in vollen Zügen. Parallelstelle, ich sage es noch einmal, Jesaja 49 ab Vers 10. Und noch etwas, das gefällt mir ganz gut. Es heißt hier, dass Gott höchstpersönlich, und zwar jede einzelne Träne wird abwischen aus den Augen der Gläubigen. Das werden ja die Christen, die noch durch diese letzte große Trübsal gehen, werden im Besonderen erleben. Viele Tränen werden da fließen. Und Gott wird sie alle einzeln abwischen. Aber auch wir kennen alle Tränen. Die einen zeigen sie relativ schnell, andere verstecken sie gerne. Aber hinter jeder Träne steckt Leid. Hinter jeder Träne auf dieser Erde stecken Schmerzen oder Elend. Natürlich gibt es auch Tränen vom verletzten Ego. Ich glaube persönlich, dass die Gott nicht so wertvoll sind wie die anderen Tränen. Aber die anderen Tränen wird Gott einzeln, jede einzelne abwischen. Das wird für immer vorbei sein. Ich komme jetzt zum Schluss der Predigt und möchte den Bogen jetzt nochmals zusammenfassend zumachen. Gottes Wort hat uns heute mitgenommen in einen großen zeitlichen Sprung. Wir haben in der Offenbarung eigentlich 10 Kapitel übersprungen. Und ich sage es noch einmal, im nächsten Kapitel, Kapitel 8, geht es dann da wieder weiter chronologisch. Aber Gott hat uns jetzt mitgenommen in einen großen zeitlichen Sprung. Wir dürfen heute oder jetzt einen Blick tun nach vorne. Wir dürften eine Vorschau gewissermaßen erleben, wie es ist, wenn die unzählbare Schar von erlösten Christen am Ziel im Himmel ankommen. Und jetzt ist die Frage zum Abschluss, warum lässt Gott uns diese Vorschau erleben? Wir sind ja noch nicht da. Wir sind noch hier auf dieser Erde. Ich persönlich glaube, dass wir im Moment auch noch nicht da sind. Ich denke immer noch, wir sind immer noch da irgendwo vorher. Und in der Betrachtung der Offenbarung sind wir da. Ja, warum lässt denn Gott jetzt uns schon jetzt hier zwischen hindurch plötzlich so eine Vorschau erleben? Nachher kommt wieder der nächste Gerichtszyklus bis ans Ende. Warum? Ich habe nur eine Antwort. Das ist Seelsorge Gottes. Das ist Seelsorge Gottes. Und wenn Gott Seelsorge macht mit uns, dann macht er das nicht einfach ins Blaue hinaus, dann hat er immer eine Absicht. Und ich glaube, Gottes Absicht könnte sein, seiner Seelsorge, wie es René Christen vom Prisma von der FEG Rapperswil in einem Satztreffen zusammengefasst hat, wenn er sagt, nur wer das große und zukünftige Ziel nicht aus den Augen verliert, jetzt im Alltag, jetzt wo wir leben, findet immer wieder neu Trost und Gelassenheit in der Gegenwart. Das ist Seelsorge Gottes, dass wir diesen Blick nie vergessen. Auch im Stress des Alltags, auch wenn das jetzt noch nicht gerade apokalyptisch ist. Ich lese es noch einmal. Nur wer das große und zukünftige Ziel nicht aus den Augen verliert, jetzt schon im Alltag, im Trubel des Alltags, findet immer wieder Trost und Gelassenheit in der Gegenwart. Und ich glaube, gerade um diesen Weitblick, um diesen Überblick zu schärfen, hat Gott die Offenbarung schreiben lassen. Dass wir eben nicht hängen bleiben im Alltag bei dem, was uns von Jesus wegziehen will. Also es gibt ja tausend Dinge, die uns von Jesus wegziehen möchten. Dass wir nicht hängen bleiben beim Groll, bei der Unversöhnlichkeit, die sich in unserem Leben einnisten will, sondern dass wir es lernen zu sagen bei den tausend Dingen, die uns von Jesus wegziehen wollen, nein, im Namen Jesus. Dass wir es lernen zu sagen im Blick auf das, was uns wartet, es lohnt sich nicht, irgendwo hängen zu bleiben. Es lohnt sich nicht, den Schutz unter dem Schirm Gottes zu verlassen. Sondern dass wir immer wieder neu sagen, ich will mich bewahren lassen. Ich will unter dem Schirm Gottes bleiben. Ich will ganz nah beim Stecken bleiben. Ich will ganz nahe bei Jesus bleiben. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns und für uns beten zum Schluss. Vater im Himmel, der du auf dem Thron sitzt, und Jesus, das Lamm Gottes, dass du ebenfalls auf dem Thron sitzt. Danke, dass du uns als Christen durchträgst, dass du uns schützt, dass du uns bewahrst, dass du dafür sorgst, dass wir sicher am Ziel ankommen werden. Und Jesus, wir wollen uns von dir auch bewahren lassen. Wir wollen unter deinem Schirm bleiben. Wir wollen ganz nah uns zu dir halten, beim Stecken bleiben. Und danke, dass wir das, was wir jetzt erleben in unserem Leben und auch in unserem Alltag, dass das nicht das Ende ist, sondern dass das Schönste Jesus noch kommt, bevorsteht. Lass uns das nie aus den Augen verlieren. Und wir bitten dich auch im Besonderen jetzt für die Familien, die gefordert sind, wo die Kinder jetzt zu Hause sind und keine Schule haben. Wir bitten dich besonders auch für die älteren Leute, die jetzt noch mehr Isolation erfahren. In diesen Momenten sei ihnen ganz nah, aber auch bei uns allen. Amen. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Sie können diese Predigt auch noch nachbearbeiten. Auf der Homepage wird dann auch noch ein Predigtflyer hochgeladen, wieder mit den Hauptpunkten drin und auch mit einigen Fragen dazu, damit man diese in kleinen Gruppen nachbearbeiten kann. Ich glaube, gerade jetzt in dieser Krise ist es wichtig, dass wir die kleinen Zellen pflegen und auch da Gottes Wort zu uns reden lassen. Ich wünsche noch gesegneten Sonntag und eine gute nächste Woche.